Weil Gottes Herz für uns schlägt, deshalb erbarmt er sich über uns. Barmherzigkeit heißt doch, einem anderen zu helfen, ohne dazu verpflichtet zu sein. Neben der praktischen Hilfe ist ein Aspekt der Barmherzigkeit auch die Vergebung. Und der beschäftigt mich seit längerem, deswegen will ich dazu ein paar Sachen sagen. In seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, schreibt C.S. Lewis, jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einem anderen vergeben soll. Jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken. Mir fällt es manchmal schon schwer, jemandem zu verzeihen, der mich um Entschuldigung bittet. Echte Vergebung macht sich aber nicht abhängig vom anderen. Was, wenn der andere sich keiner Schuld bewusst ist oder keine Reue zeigt? Auch dann bin ich aufgerufen zu vergeben, vorbehaltlos. Paulus schreibt im Römerbrief, Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Gottes Vergebung gilt mir auch dann schon, wenn ich meine Schuld noch nicht einsehe und sie noch nicht bereue. Gott kommt mir entgegen. Er geht immer den ersten Schritt. Warum tut Gott das? Verdient habe ich sein Entgegenkommen sicherlich nicht. Gott tut es um seiner selbst willen. In Hesekiel steht, darum sollst du dem Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Gott, der Herr, sagt, ich tue es um meines heiligen Namens willen, nicht um euretwillen. Für mich lerne ich daraus, dass es beim Vergeben nicht darum geht, dass der andere seine Schuld einzieht und sich ändert. Es geht um meine Einstellung. Bin ich bereit, diesen ersten Schritt zu gehen? Ich vergebe dem anderen nicht deshalb, weil der andere es verdient, sondern letztlich, weil ich Gott damit die Ehre gebe. Paulus schreibt den Kolossern, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ein paar Verse davor schreibt er, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und als die Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nicht wir vergeben einander, sondern Christus in uns vergibt dem anderen. Weil Gott uns seine große Barmherzigkeit schenkt, weil Gott sich uns in Jesus, dem Messias, uns erbarmt. Darum können wir als seine Ebenbilder unserem Nächsten gegenüber auch barmherzig sein.
Noch ein paar weitere Gedanken zum Jahreslos. Jesus spricht, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Die Fragestellung war, was ist mir wichtig für dieses Jahr in unserer Gemeinde? Ich denke, wir alle, dieser Imperativ, seid barmherzig, ist sinnvoll und anspruchsvoll zugleich, aber notwendiger denn je. Der deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx wurde in diesen Tagen in einem Interview gefragt, im Umgang mit den Krisen, ob es denn nicht ein Triumph sei, dass dann einmal mit dem Impfstoff das Virus besiegt sei. Er überlegt in eine ganz andere Richtung als Antwort. Entscheidender wird sein, ob die Gesellschaft einen neuen moralischen und ethischen Kompass ausbildet und nennt als Beispiel die Tatsache, dass wir heute in breitem Konsens die Wirtschaft herunterfahren, um Alten und Schwachen das Überleben zu sichern, ist schon ein ungeheurer ethischer Fortschritt. Umstritten, aber eine deutliche Mehrheit ist dafür. Meine Frage ist, hat in unserer Gesellschaft das biblische Bild von Barmherzigkeit im Umgang mit dem Nächsten eine neue Chance? Und ich denke, als erstes, wir haben hier und jetzt in dieser Krisensituation als Christen wieder eine Riesenchance, die biblische Definitionshoheit für Barmherzigkeit in unsere Gesellschaft zu tragen. Dort, wo Gesellschafts- und Zukunftsforscher mit ihren Sozial- und Systemmodellen unscharf bleiben, können wir in der Konkretisierung durch das Evangelium das Sinnstiftende, die sinnstiftenden Inhalte hineingeben. Überlegung: Können wir nächstes Jahr in unseren Gemeindeaktivitäten, in meinem ganz persönlichen Reden und Handeln, missionarisch und evangelistisch ausgerichtet gestalten, Ideen entwickeln, dass es nicht nur bei einer gesellschaftlichen Rücksichtnahme bleibt, sondern dass wir die gottgewollte Barmherzigkeit spürbar und erkennbar leben. Nicht nur im diakonischen Umgang miteinander, sondern auch in unserem Zeugnis von Gottes Barmherzigkeit, in unserer Diakonie, auch in unserer Gemeindearbeit. Als nächstes, ich bin wirklich froh, dass dieser Imperativ seid barmherzig eingebettet ist zwischen dem, und so beginnt dieser Vers, der es zu mir spricht, nämlich Jesus Christus, und dem, der die Barmherzigkeit ist, Gott, unser Vater. Dort ist der Ausgangspunkt aller Barmherzigkeit, gut zu wissen und gemeinsam zu glauben, dass sich aber, und das hat der Harald so wunderbar ausgeführt, dieses Einüben und das Umsetzen von seiner gnädigen Barmherzigkeit für uns als Christen jeden Tag neu eine Herausforderung ist und ich deswegen abhängig bin, genau in diesem Eingebettetsein von Jesus und von Gott. Und gerne eingebettet in die Dreieinigkeit, denn wir brauchen alle diese Wirkungskraft seines Geistes. Das erbitte ich für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Noch ein drittes. Sollten wir je in diesem Jahr in unserem Aufarbeitungsprozess mit der Enthüllung einer Erinnerungskultur zur Umsetzung kommen, dann wünsche ich uns viel Kraft zum barmherzigen Umgang, trotz alledem mit unseren Betroffenen in Gesprächen, Veranstaltungen, was immer wir umsetzen werden, dass bei allem Widerstreben Einzelner die barmherzige Liebe Gottes erfahrbar wird. Nicht aus uns heraus, sondern weil wir eingebettet sind in dieser Abhängigkeit der Dreieinigkeit Gottes. Drei Dinge, die ich mir für unser Werk, für unsere Gemeinde in diesem neuen Jahr unter diesem sehnsüchtigen Imperativ Gottes erbitte. In dem Wissen, wie Jeremia formuliert hat in den Klageliedern, dass seine Güte und seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Amen.
Ihr merkt, wir haben die gute Tradition der Brüderauslegung aufgegriffen. Deshalb war das so geschickt, habe ich Harald und Klaus gefragt, lasst uns dieses Wort teilen und gemeinsam austeilen. Ein paar Linien von mir noch, die ich ergänzen möchte. Gut, dass wir ein ganzes Jahr für dieses Wort haben. Barmherzigkeit. Warmherzigkeit. Das Herz für Arme haben. Allein unsere deutsche Sprache lässt so viele Verbindungen zu. Wie viel mehr der Urklang. Ohne dass es jetzt eine Hochschulunterrichtsstunde gibt, nur ein Wort, aber das zum Speichern. Rachamim. Barmherzigkeit. Ein Hauptwort im Alten Testament. Und ein ganz starkes Bild, denn es ist ein medizinischer Begriff. Rachamim meint medizinisch die Gebärmutter. Und das sagt wahrscheinlich mehr aus als viele theoretische Erklärungen. Schutzraum. Leben entsteht, umhüllt von Anfang an, versorgt mit allem, was notwendig ist. Einen größeren Geborgungsort wie die Gebärmutter für werdendes Leben können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir sprechen dann eher davon, wenn eine Schwangerschaft zu Ende geht und das neue Leben ans Lebenslicht kommt, in unsere sichtbare Welt, dass dann die Härte und die Deutlichkeit und die Gefahren des Lebens auf dieses neue Menschenkind warten. Gottes Barmherzigkeit heißt, im Mutterschoß, umhüllt, geborgen, nie erdrückt, sondern immer das Leben und Glauben wächst tiefer, in einer Abhängigkeit, die nie unterbrochen werden darf, sondern in einer Abhängigkeit, in der alle Versorgung garantiert ist. Ihr sollt Barmherzigkeit sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ein Wort von Gott. Das Wie ordnet das, was als Zweites steht, eigentlich als Erstes. Sonst wäre unser Wort ein hervorragender Spendenaufruf für alle karitative Organisationen. Große Headline, Überschrift auf dem nächsten Spendenflyer: Ihr sollt barmherzig sein. Punkt. Das ist das Zweitwort. Das Erstwort heißt aber: Der Vater ist barmherzig. Punkt. Ohne Wenn und Dann. Ohne Anspruch und Leistung. Geschenkt. Paulus wird im Römerbrief sagen: Sogar als wir noch Feinde waren. Deshalb ist dieses Wort an uns mit dem Imperativ davor ein Wort von Gott für uns. Und wenn wir ihn ausklammern, dann wird unser Kämpfen, so barmherzig es scheinen mag, ein Verkrampfen. Vor Wort. Gott geht in Vorleistung. Und dann höre ich daraus, barmherzig sein. Jesus nimmt ganz bewusst das Adjektiv: Seid barmherzig. Da geht es nicht um ein Programm. Es geht auch nicht zuerst um die einzelne Handlung. Heute, nach Pfadfinderart, eine Tat der Barmherzigkeit. Es geht um eine Haltung. Eine Grundausrichtung, eine Orientierung. Wie ein Kind im Mutterleib nicht einmal versorgt wird, sondern dauerversorgt. So hat dieses Wort einen Impuls für uns: Lass durchfließen. Aber weitergeben kann nur, wer zuvor gefüllt ist. Verschenken kann nur, wer zuerst beschenkt ist. Die Haltung Gottes heißt Mutterschoß. Und daraus sind wir befähigt und berufen, Mutterschoß zu leben. Ein drittes, was mir aufgefallen ist: Kein Wort für Starke. Starke brauchen keine Barmherzigkeit. Die kriegen alles selber hin. Barmherzigkeit brauchen die, die es nicht mehr können. Die am Ende sind. Dass uns dieses Wort Jesu doch deutlich vor Augen macht: Unsere Stärke, die ist nicht weit her. Mit unserer Kraft ist nichts getan, singt Luther. Herzlich gerne schwach sein, weil wir schwach sein dürfen bei Jesus. Es reicht, wenn er die Stärke ist. Wir müssen sie nicht sein. Aber es ist gut, dass er uns stärkt. Immer wieder neu. Stehen wir der Barmherzigkeit also nicht im Weg, indem wir meinen, kriege ich alleine hin? Kriegst du alleine hin? Ein Wort und eine Ermutigung, schwach zu sein und anzunehmen. Und dann ein Wort zum, ich habe es für mich festgehalten, hineinkriechen. Keine logische Erklärung und nachher bin ich schlauer, sondern ein Wort Jesu zum immer wieder hineinkriechen. Der Lateiner sagt meditieren dazu. Immer wieder dieses Wort sprechen lassen und noch einmal hören, barmherzig sein, wie der Vater barmherzig ist. Dass wir das Wort nicht abhaken, ich habe es verstanden, am 30. Juni oder später oder früher, sondern dass dieses Wort wie ein Perlenstein ist. Man kann sich, wenn man Perlen lieb hat, eigentlich nie satt sehen an dem Funkeln und Glänzen und dem gebrochenen Licht. Schließlich Zeichen setzen. Jetzt sind auch wir dran. Ihr sollt barmherzig sein. Genau darum geht's. Zeichen setzen, weil das Vorzeichen gesetzt ist. Und das heißt nicht neuer Vorsatz im neuen Jahr, sondern mach mich tüchtig. Herr, mach mich fähig. Herr, gebrauche mich. Zeiche nicht für mich, oh der, Mensch die, sondern Zeichen für ihn. Wenn andere durch uns Jesus sehen, dann setzen wir gute Zeichen. Amen.